Domradio am zweiten Weihnachtstag. Wir feiern das Fest der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Dass wir das tun können, das scheint uns Christen hier in Europa selbstverständlich. Dabei ist es keineswegs selbstverständlich, den eigenen Glauben ohne Angst und auch vor den Augen der Öffentlichkeit ausüben zu können. Das zeigt das Beispiel ungezählter Christinnen und Christen, die in ihren Heimatländern drangsaliert und diskriminiert werden, einfach nur, weil sie Christen und Christinnen sind. An ihr schweres Schicksal erinnert der Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen heute. Bischof Bertram Mayer ist Vorsitzender der Kommission Weltkirche innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz. Erst einmal frohe Weihnachten, Bischof Mayer.
Auch an Sie ganz gesegnete frohe Festtage.
Dass die katholische Kirche gerade den heutigen 26. Dezember als Gebetstag für verfolgte Christinnen und Christen begeht, das ist natürlich kein Zufall.
Auf keinen Fall ist das Zufall, denn der zweite Weihnachtsfeiertag steht ja bereits unter dem Zeichen des ersten Märtyrers, nämlich des heiligen Stephanus. Und hier merken wir, dass Krippe und Kreuz aus demselben Holz geschnitzt sind. Deshalb ist es gut, dass dieser zweite Weihnachtstag, der Stephanstag, der Solidarität mit bedrängten und verfolgten Christen heute gewidmet ist. Das ist im Übrigen jetzt zum 10. Mal, denn seit 2012 wird dieser Gebetstag am Fest des heiligen Stephanus in Deutschland begangen. Nicht nur mit zentralen Veranstaltungen, das soll auch gar nicht sein, sondern flächendeckend in möglichst vielen Kirchengemeinden.
In verschiedenen Teilen der Welt werden Kirchen, christliche Gemeinschaften und einzelne Gläubige bedrängt und verfolgt. Wo ist es heutzutage am gefährlichsten für Christen und was sind die Motive dahinter?
Zunächst mal müssten wir hier den ganzen Globus durchgehen. Ich möchte gerade noch mal an Katar erinnern, unlängst Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft. Da ging es auch ganz stark um Menschenrechte, aber das Herz der Menschenrechte ist die Religionsfreiheit. Und wir wissen, dass es für Christinnen und Christen vor allem, die ihren Glauben bekennen wollen oder gar die vom Islam zum Christentum konvertieren, gefährlich ist, zumindest diskriminierend. Manchmal kann sogar eine schwere Gefängnis- oder gar die Todesstrafe drohen. Also das ist mal ein Fokus. Aber ich glaube, wir müssen hier in diesem, wie ich es immer gerne nenne, Erstreckungsbegriff von Bedrängung und Verfolgung verschiedenste Themenfelder unterscheiden. Da haben wir zunächst religionsfeindliche politische Systeme. Dort, wo sichtbare Erfolge in der Zurückdrängung des Religiösen ausbleiben, versuchen dort Machthaber, die Religionen zu spalten. Denken wir zum Beispiel an China oder Vietnam. Dann gibt es ein zweites Themenfeld, Denunzierung von Religionen, nämlich als Fremdkörper. Etwa ein nationales Religionserbe wird proklamiert und vor angeblich fremden bzw. ausländischen Religionsgemeinschaften zu schützen versucht. Denken wir zum Beispiel an den Hindu-Nationalismus in Indien oder die Ausgrenzung der muslimischen Bürgerinnen und Bürger im mehrheitlich buddhistischen Myanmar, das, wenn Sie daran denken, vor 5 Jahren in der Krise 2017 gegipfelt hat. Dann kennen wir soziale Ausgrenzung aus der Gesellschaft, etwa in Indonesien oder in Pakistan durch sogenannte Blasphemiegesetze, aber auch terroristische Vereinigungen, Islamischer Staat, Al-Qaida in Ländern des Nahen Ostens sowie Boko Haram, etwa in der Sahelzone. Und schließlich, es gibt christlich motiviertes Engagement für gerechtere und bessere Lebensbedingungen. Hier müssen wir weit weggehen, etwa in Länder wie Lateinamerika, in denen christlich motiviertes Engagement etwa für die Bergpredigt und damit für Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen zugunsten von armen Menschen auch mit Repressalien belegt werden können. Etwa jüngstes Beispiel Nicaragua, das kennen wir auch. Langer Rede, kurzer Sinn. Von der Diskriminierung, Ausgrenzung bis hin zur Verfolgung und Bedrängnis. Das ist ein dehnbarer Begriff, unter dem sich sehr viel subsumieren lässt. Eines steht fest, dass die Christen auf dem ganzen Globus die Religionsgemeinschaft sind, die am meisten verfolgt werden, ohne andere Gruppierungen, andere Religionen hiermit relativieren zu wollen.
Also Christenverfolgung hat, wie Sie es gerade geschildert haben, sehr viele, sehr unterschiedliche Facetten und Gesichter. Was zeigt das denn über den Zustand der Welt, dass da Mitglieder einer Religionsgemeinschaft teils so erbittert verfolgt werden?
Also es ist ja so, dass ich nicht nur den Weltkirchenbischof mache von meinem Schreibtisch in Augsburg aus und hin und wieder von den Bonner Referentinnen und Referenten bestens gebrieft werde, sondern ich bin auch viel auf Reisen, auf Solidaritätsreisen. Ich empfange auch Gäste. Und da meine ich, dass das Thema Religionsfreiheit nicht nur Lobbyarbeit für uns als katholische Kirche ist, sondern die Religionsfreiheit ist das Herz der Menschenrechte, ist im Übrigen auch reziprok zu sehen, nicht nur für uns Christen. Und deshalb glaube ich, wenn Religionen und vor allem Mitglieder der Religionen ihren Glauben nicht mehr praktizieren können, negativ wie positiv, dann ist dies ein Barometer, wie es um die Menschenrechte insgesamt steht. Und damit, auch wenn Papst Johannes Paul gerne vom 21. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Religionen gesprochen hat, er hat auch immer wieder davor gewarnt, dass Religionen durchaus das Potenzial haben, nämlich zu radikalisieren oder gar extrem zu werden. Und da müssen wir uns auch wehren.
Jetzt rufen Sie von der Deutschen Bischofskonferenz dazu auf, heute am Gedenktag des heiligen Stephanus für diese verfolgten Christen zu beten. Warum ist das so wichtig?
Ja, wie ich gesagt habe, Weltkirche ist immer eine Solidargemeinschaft. Solidargemeinschaft bedeutet, dass wir das, was wir einbringen können, auch für andere Schwesterkirchen und nichtchristliche Religionsgemeinschaften investieren können. Und wir verstehen deshalb die Religionsfreiheit nicht nur als Schutzrecht für bestimmte Religionen, etwa für uns Christen. Im Gegenteil, in dieser Logik universaler Freiheitsrechte gilt unser Engagement der Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Menschen. Wir wollen uns nicht in andere Religionen einmischen, aber wir wollen dafür beten und uns auch, soweit das möglich ist, dafür engagieren, dass die Religionsfreiheit auf dem ganzen Globus wieder zunimmt.
Sie haben es jetzt schon angesprochen. Was können wir über das Gebet hinaus tun? Wie können wir unsere Solidarität zeigen und uns dafür engagieren?
Also wir müssen vor allem Netzwerker sein, uns nicht nur in die Kirchen zurückziehen, sondern Knotenpunkte schaffen, etwa mit Vertreterinnen und Vertretern der politischen Szene. Es gibt zum Beispiel auch auf Bundesebene den sogenannten Stephanuskreis, die sich sehr engagieren für die Religionsfreiheit. Ich selber bin verbunden mit dem Herrn Schwabe, der auch der Beauftragte unserer Ampelkoalition für die Religionsfreiheit ist. Sicher, in seiner Auffassung hat er das etwas eng geführte, Sicht geweitet vom Christlichen her auf alle Religionsgemeinschaften. Mit ihm habe ich schon mehrere Gespräche geführt, mit ihm bin ich im Kontakt. Also ich glaube, wir brauchen Bundesgenossen. Wir brauchen eine Koalition aller Willigen, die über die Tagespolitik und über ökonomische, politische Krisen hinaus sich für die Religionsfreiheit aller einsetzen. Denn, nochmal gesagt, für mich ist die Religionsfreiheit das Herz aller Menschenrechte.
Bertram Mayer, sagt das Bischof von Augsburg und Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, heute am zweiten Weihnachtstag, am Gebetstag für verfolgte und bedrohte Christen. Bischof Mayer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.